Ja, schön euch alle zu sehen. Die Bibel ist voller spannender Geschichten und diese ist eine davon. Matthias hat das gerade schon angedeutet, die eignet sich auch gut für den Kindergottesdienst. Mal Hand hoch, wer von euch hat diese Geschichte im Kindergottesdienst mal gehört? Eine ganze Reihe. Ne? Ich habe die auch als Kind schon gehört. Und normalerweise liegt in dieser Geschichte der Fokus auf Paulus und Silas. Wie diese beiden in dieser Notsituation auf Jesus schauen und dann tatsächlich sein mächtiges Eingreifen erleben und befreit werden. Ich möchte heute in der Predigt den Blick auf die andere Person lenken, auf den Gefängniswärter, Gefängnisaufseher, Kerkermeister, je nach Übersetzung steht es anders. Und wir werden dabei entdecken, dass er selbst der Gefangene ist, dass er den Wunsch hat, frei zu werden und wie die gute Nachricht von Jesus Christus sich in seinem Leben ganz konkret auswirkt. Kurz zur Vorgeschichte. Wir sehen in den Versen davor, wie kraftvoll, aber auch wie anstößig der Glaube an Jesus sein kann. Paulus und Silas waren in Philippi unterwegs. Philippi liegt im heutigen Griechenland und sie haben dort mit Menschen über Jesus gesprochen. Und da war auch so eine Frau. Eine Frau, die verfolgte die beiden. Gut, jetzt könnte man sagen, wenn die still gewesen wäre, wäre das ja nicht weiter schlimm. Aber die rief die ganze Zeit. Die rief, weil sie besessen war. Von einem bösen Geist rief sie und dieser Geist, der wusste, wer Paulus und Silas sind und sie rief, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie zeigen euch den Weg zur Rettung. Und Tag ein, Tag aus läuft diese Frau hinter den beiden her und Paulus hat irgendwann die Nase voll. Und dann dreht er sich um und sagt zu dem Geist in der Frau, im Namen von Jesus Christus befehle ich dir, gib diese Frau frei. Im selben Augenblick war dieser Wahrsagegeist von dieser Frau verschwunden. Für die Frau gut, nur die Besitzer dieser Frau, sie waren eine Sklavin, die haben mit dieser Frau und diesem Wahrsagegeist ziemlich viel Geld verdient. Und auf einmal merkten sie, irgendwas ist anders bei der. Der hat unser Geschäftsmodell kaputt gemacht. Die waren natürlich stocksauer auf Paulus und Silas. Sie haben die vor die Verantwortlichen der Stadt gezerrt und es gab gar keinen richtigen Prozess, sondern es gab gleich Schläge. Und da kommt auch schon der Gefängnisdirektor ins Spiel. Paulus und Silas sollen nicht nur ins Gefängnis genommen werden, sie sollen in Sicherungsverwahrung kommen, wie das heute heißt. Und der Gefängnisdirektor hat die Verantwortung, das umzusetzen. Er bringt sie ins Innerste des Gefängnisses, die sicherste Zelle, haben wir gerade gehört, und schließt die Füße noch in den sogenannten Block. Ich habe ein Bild gefunden. Das ist ein Gefängnis in Philippi, was ausgegraben wurde, wie das vielleicht ausgesehen haben mag. Ja, und jetzt stellt man sich noch vor, richtige Eisentüren davor, da kommt keiner raus. Schauen wir uns die Person, diesen Gefängnisdirektor, etwas näher an. Viel erfahren wir nicht über ihn, nicht mal seinen Namen. Aber so ein Gefängnisdirektor oder Kerkermeister, der hatte einen klaren Job. Der hatte natürlich noch Leute, Angestellte, die sich mit darum gekümmert haben, der hat das nicht alleine gemacht. Aber seine Aufgabe war, Gefangene festhalten, solange es angeordnet war. Und wenn es sein musste, auch in Sicherungsverwahrung. Und Paulus und Silas, so heißt es ja, wurden in den Block gestellt. Das ist, ich weiß nicht, ob das erkennbar ist, das sind Paulus und Silas. Und hier sieht man so eine Holzkonstruktion und da gucken die Füße raus. Ja, das kann man so aufklappen und dann die Füße rein, die kriegt man nicht wieder raus. Und ich stelle mir das ziemlich unangenehm vor. Erstmal schmerzhaft, man kann sich nicht richtig bewegen. Und besonders schwierig wird es dann, wenn man dann zum Beispiel auch mal auf Toilette muss. Ich mag mir das gar nicht vorstellen. So ein Gefängnisdirektor hatte wahrscheinlich wenig Mitgefühl. Es war halt sein Job. Und er wusste, ich muss auf diese Gefangenen hundertprozentig aufpassen, weil am Ende wenn einer weg ist, kostet es mich den Kopf. Wie die Geschichte weitergeht, haben wir gerade in der Textlesung gehört. Paulus und Silas beteten in ihrer, gelinde gesagt, sehr bescheidenen Situation. Das ist erstmal nicht weiter ungewöhnlich. Überleg mal kurz, wie oft du schon in einer schwierigen Situation gebetet hast. Ich denke, das kennt fast jeder. In einer schwierigen Situation zu beten, ist eher die Normalität. Not lehrt beten, heißt ein bekannter Satz. Doch beachtlich ist ihre zweite Reaktion. Sie fingen an, Gott mit Lobliedern zu singen. Nun gab es damals noch kein Feiert Jesus 1 bis 6, wie heute. Es gab auch kein Spotify oder YouTube. Das Smartphone wäre ihnen wahrscheinlich eh vorher abgenommen worden. Aber sie kannten die Loblieder der hebräischen Bibel. Und es kann sein, dass sie zum Beispiel Psalmen gesungen haben. Die sogenannten Hallelpsalmen 113 bis 118. Diese Psalmen, die kamen bei bestimmten Anlässen im Judentum immer wieder vor. Das heißt, die konnte eigentlich jeder auswendig. Jesus hat sie zum Beispiel mit seinen Jüngern beim letzten Abendmahl gemeinsam gesungen. Und da stehen wunderschöne Aussagen drin. Ich lese mal ein paar davon vor. Psalm 113, Vers 7. Den Geringen, der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Hilflosen aus dem Schmutz, dass er ihn setze neben die Fürsten. Oder Psalm 114. Vor dem Herrn erbebe du Erde, vor dem Gott Jakobs. Was von Erdbeben drin. Psalm 115. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Psalm 116. Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreich Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not, aber ich rief den Namen des Herrn. Ach Herr, errette mich. Und dann heißt es weiter in dem Psalm, denn du hast meine Seele vom Tod errettet, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Und noch ein schöner Vers, Psalm 118. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich nicht dem Tode preis. Sie singen also diese Psalmen, das nehme ich an, dass sie die gesungen haben, und dann passiert dieses Unerwartete, ein Erdbeben, die Ketten fallen ab, die Gefängnistüren springen auf. Der Gefängnisdirektor wird wach, springt auf, um nachzuschauen, ob alle Gefangenen noch da sind. Er kommt dahin und kriegt fast einen Herzinfarkt. Alle Türen sind offen und er denkt sich, nein! Jetzt ist alles aus. Der zückt schon sein Schwert und will sich im wahrsten Sinne des Wortes ins Schwert stürzen, also sich das Leben nehmen, um nicht selber umgebracht zu werden, weil die Gefangenen weg wären. Doch bevor er sich etwas antun kann, ruft Paulus, halt! Tu dir nichts an! Alle sind hier! Keiner weg. Und dann kommt eine Szene, die finde ich ganz bemerkenswert. Der Gefängnisdirektor lässt sich Licht geben, stürzt in diese Verlieszelle von Paulus und Silas und fällt vor ihnen auf den Boden. Eine Geste der Unterwerfung. Er zittert dabei. Stell dir das mal bildlich vor. Da liegt dieser Gefängnisdirektor zitternd vor Paulus und Silas auf dem Boden. Wie ging es weiter? Der brachte die beiden ins Freie und stellte dann eine bemerkenswerte Frage. Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Was ist das für eine komische Frage? Der Gefängnisdirektor ist doch der freie Mann. Der kann hingehen, wo er will, wenn er nicht gerade Dienst hat. Aber auf einmal scheinen die Verhältnisse völlig umgekehrt zu sein. Äußerlich ist er zwar frei, aber er merkt innerlich, ich bin gefangen. Und ich möchte frei werden. Will raus aus dieser Gefangenschaft. Und er merkt, bei euch beiden Gefangenen, da ist irgendwas anders. Er spricht Paulus und Silas als Herren an. Und damit deutet er an, ihr beiden, ihr Herren, ihr steht über mir, ihr seid mächtiger, ihr habt Schlüssel, um aufzuschließen, um zu befreien, die kein irdischer Gefängniswärter besitzt. Er hatte das schon vorher ausgedrückt in seiner Geste, wo er vor den beiden niedergefallen ist in der Zelle. Was für eine Szene. Stellt euch vor, der Direktor einer JVA, einer Justizvollzugsanstalt, würde vor seinen Häftlingen niederfallen. Ganz komische Szene. Aber genau das ist hier geschehen. Der Gefängnisdirektor spürte in dieser Situation, ich muss befreit werden. Ich brauche Rettung. Und er spricht das ganz offen aus, ohne nachzudenken, was das für Folgen haben könnte, vielleicht für seinen Job oder für seine Familie. Wenn ich mich hier umschaue, sehe ich ganz viele Menschen. Äußerlich sind wir alle frei. Keiner von uns hat Handschellen an, ist in Ketten oder ist in einen Block eingesperrt. Aber wie sieht's in deinem Inneren aus? In deinem Herzen? In deinem Kopf? Vielleicht gibt es Bereiche in deinem Leben, wo es dir genauso geht wie diesem Gefängnisdirektor. Du sehnst dich nach Freiheit, aber merkst, ich kann mich selbst nicht befreien. Ich brauche eine Macht, die höher ist, die größer ist. Es gibt so viele Dinge, die uns gefangen halten können. Vielleicht kämpfst du mit deinen Finanzen, hast Schulden und du weißt nicht, wie du das bewältigen kannst. Es kann auch eine Sucht sein, die dich gefangen hält. Zum Beispiel Pornografie. Statistisch gesehen sitzen hier Menschen, die in Pornografiesucht gefangen sind und die damit kämpfen. Und dazu kommt dann noch die Scham, nicht darüber reden zu wollen oder zu können, denn als guter Christ tut man sowas nicht. Und dann schaffte es der Teufel, den Menschen darin weiter gefangen zu halten, indem er uns weismachen will, du kommst da eh nicht raus. Es kann aber auch der Umgang mit deinem Körper sein, mit Essen, mit Medien. Oder du hast dich an eine Lüge verstrickt. Eigentlich weißt du, dass es längst Zeit ist, die Wahrheit zu sagen, aber du scheust dich, die Konsequenzen dafür tragen zu müssen. Aber das wird nur noch schlimmer. In welchem Bereich brauchst du Rettung? Denk kurz drüber nach, bitte. Wo brauchst du Rettung? Der Gefängnisdirektor bekommt prompt die Antwort auf seine Frage. Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet und mit dir deine ganze Hausgemeinschaft. Paulus und Silas antworten ihm ganz klar auf diese existenzielle Frage. Sie sagen nicht, komm doch mal am Sabbat in die Synagoge, dann erzählen wir dir von einem besonderen Mann, der tolle Dinge getan hat. Sie nutzen die Situation auch nicht aus, um zu zeigen, hey, guck mal, was wir für tolle Typen sind. Wir bringen die Erde zum Erbeben und können Gefängnistore aufmachen. Der Gefängnisdirektor war ja in dem Moment so klein mit Hut. Da hätten die ihm alles erzählen können. Und in seinen Augen waren sie die Höhergestellten. Nein, sie sprechen über die Kraft dessen, die sie gerade selbst erlebt haben, die spürbar geworden ist. Sie sprechen von Jesus. Sie bezeugen Jesus. Und dann verkünden sie ihm und seiner ganzen Hausgemeinschaft, das Wort des Herrn. Ganz ohne Verkündigung des Wortes geht es also nicht. Sonst hätten die Leute vielleicht an irgendeine nebulöse Macht geglaubt, die Erdbeben erzeugen kann. Nein, der Gefängnisdirektor und alle, die zu seinem Haus gehörten, die brauchten Basisinformationen über Jesus. Wir haben letzten Dienstag den Alpha-Kurs abgeschlossen. Vielleicht war es kein 12-wöchiger Alpha-Kurs, den Paulus da gehalten hat. Das war eher die Kurzform. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das wurde mir gestern noch zugeschickt. Du kannst ein bisschen erkennen. Das ist stammt aus der griechisch-orthodoxen Kirche in Philippi beim Taufplatz der Lydia, ist dieses Jahr aufgenommen worden. Und das ist an der Decke, das sieht man hier, dass hier auch was umgekehrt ist. Und hier ist diese Szene, Paulus und Silas mit dem Heiligenschein. Hier ist der Gefängnisdirektor auf den Knien. Da ist diese Szene nochmal abgebildet. Sie bekommen das Wort des Herrn verkündigt. Und hier wird deutlich, jeder Einzelne wird wahrgenommen, wird ernst genommen in seiner Entscheidung. Paulus spricht nicht nur zum Gefängnisdirektor über die gute Nachricht von Jesus. Seine ganze Familie ist dabei, da gehörten auch die Sklaven dazu und Verwandte, ja, das waren ja meistens mehrere, die da in einem Haus wohnten. Und was ist das Wort des Herrn, das Paulus ihnen verkündete? Das ist alles das, die zentralen Aussagen über Jesus. Dass Jesus auf diese Erde kam, dass er hier gelebt hat, was er gesagt hat, was er getan hat. Dass er für die Schuld der ganzen Menschheit am Kreuz gestorben ist, dass er begraben wurde und wieder auferstanden ist. Paulus hat hier sozusagen um Mitternacht eine kleine Evangelisationsveranstaltung abgehalten. Und diese Predigt, sie zeigte Wirkung. Der Gefängnisdirektor kümmerte sich noch in derselben Stunde um seine Gefangenen. Paulus und Silas sahen bestimmt nicht so gut aus wie ihr vier hier vorne heute Morgen. Ja, das haben wir gerade gehört, denen wurden die Kleider vom Leib gerissen und die wurden blutig geschlagen. Das heißt, die hatten Striemen am Körper, Wunden, die vielleicht anfingen zu eitern, von der letzten Dusche gar nicht zu sprechen. Und jetzt kümmert sich dieser Gefängnisdirektor, dieser grobe Mensch, persönlich um die Wunden dieser beiden Gefangenen. Und es war nicht einfach nur eine nette Geste. Sie kam von Herzen. Und die anschließende Taufe, wahrscheinlich auch nicht so ein schönes Taufbecken wie hier, die hat gezeigt, in seinem Herzen hat sich etwas verändert. Paulus und Silas haben nur Menschen getauft, die sich zu diesem Jesus Christus bekannt haben. Der Gefängnisdirektor hat zum Glauben an Jesus gefunden und wir lesen hier mit ihm sein ganzes Haus. Natürlich können wir auch annehmen, dass da Kinder mit dabei waren. Wir wissen es nicht genau, ist nicht näher ausgedrückt. Ältere Kinder konnten die Predigt von Paulus auch schon verstehen. Fest steht, hier wurden Menschen auf ihren neu gefundenen Glauben an Jesus Christus getauft. Und direkt im Anschluss wurde diese Tatsache gefeiert mit einem gemeinsamen Essen. Wir lesen hier, die ganze Hausgemeinschaft freute sich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatte. Wie steht es bei dir? Ich habe dich gerade gefragt, wo brauchst du Rettung? Vielleicht gehörst du schon zu Jesus und trotzdem fühlst du dich gefangen. Die gute Nachricht ist, du kannst frei werden. Jesus hat die Macht, dich von allem zu befreien, was dich gefangen hält. Keine Sünde, keine Schuld, keine Sucht, kein Versagen und keine Scham ist zu groß, als dass Jesus damit nicht zurechtkommen könnte. Genau dafür kam Jesus in diese Welt. Und ich kann es mir gar nicht oft genug in Erinnerung rufen, der Name Jesus ist hier Programm. Denn Jesus bedeutet, Gott rettet. In dieser ganzen Begebenheit wird eine Sache ganz sichtbar, ist eine Sache ganz wichtig. Das Motiv der Rettung, das zieht sich durch die ganze Geschichte hindurch. Zuerst bei der Frau, die besessen war. Sie rief aus, mit welcher Absicht Paulus und Silas unterwegs waren. Dass sie Menschen den Weg zur Rettung zeigen. Und sie hat selber diese Rettung am eigenen Körper erlebt, indem sie frei wurde von diesem Geist. Paulus und Silas haben Gottes Kraft und Rettung erlebt, indem sie aus ihrer äußerlichen Not befreit wurden. Und am Ende wurde der Gefängnisdirektor mit seiner ganzen Familie, mit seinem ganzen Haus gerettet, weil sie Jesus als ihren Herrn und Retter angenommen haben. Als sichtbares Zeichen kam dann noch die Taufe dazu. Wohl bemerkt, um Mitternacht. Also das Wasser war ein bisschen kühler. Die haben nicht noch irgendwie Feuer angemacht, sondern das muss irgendwie ein Fluss oder so gewesen sein, wo die reingegangen sind. Und somit war für alle Menschen dort klar, dieser Gefängnisdirektor und sein ganzes Haus, die gehören jetzt zu Jesus. Wir werden gleich von euch Vieren hören, wie Jesus euch gerettet hat, wie er euch gefunden hat und warum ihr euch taufen lassen wollt. Aber vorher möchte ich dich ganz persönlich ermutigen, egal was dich bedrückt, was dich gefangen hält, komm heute mutig damit zu Jesus. Such dir zum Beispiel eine Person, mit der du beten kannst, um einen ersten Schritt zu gehen in Richtung Freiheit. Tritt aus der Dunkelheit ins Licht und vertraue, dass Jesus stärker und mächtiger ist als das, was dich gefangen hält. So wie der Gefängnisdirektor es erlebt hat mit seinem ganzen Haus. Ich möchte zum Schluss ein Gebet sprechen. Und wenn du möchtest, darfst du gern dieses Gebet mitsprechen. Es wird hier vorne gleich angezeigt. In diesem Gebet kommt der Wunsch nach Rettung zum Ausdruck. Ich bitte euch, aufzustehen und wir beten. Ich spreche das Gebet vor und ihr habt dann die Möglichkeit, es nachzusprechen. Satz für Satz. Jesus Christus, du kamst auf diese Welt, um uns Menschen zu retten. Das gilt auch für mich. Ich erkenne dich als einzigen Herrn über mein Leben an. Du kennst mich durch und durch. Du weißt auch, womit ich kämpfe und was mich gefangen hält. Ich bringe dir jetzt diese Dinge. Wir haben einen Moment der Stille und du kannst persönlich Jesus diese Dinge sagen. Du bist mein Befreier. Danke, Jesus, dass ich in dir frei sein darf. Bitte zeig mir die Schritte, die jetzt dran sind, und hilf mir, sie zu gehen. Danke, dass ich lernen darf, in deiner Freiheit zu leben. Amen.